Wunderschöne Gemäuer. Ja, wir dürfen uns heute ein wahnsinnig faszinierendes Kapitel aus der Bibel anschauen. Das sogenannte hohe priesterliche Gebet aus Johannes 17. Und ich will euch einladen, mitzulesen und versuche zu erfassen, was in diese Verse drinsteckt. Wir lesen das ganze Kapitel, sind 26 Verse. Alex hat es schon gesagt, das letzte Gebet von Jesus, zumindest das letzte, was wir in dieser Form überliefert haben und das einzige eigentlich, was wir in dieser Ausführlichkeit überliefert haben, von dem, was Jesus betet. Und wir lesen gemeinsam, ich lese vor aus der Neue Genfer Übersetzung, ab Vers 1. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gegeben hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir, und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt, Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bin, bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Jetzt bete ich aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie auch ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Ein Stück weit fällt es mir schwer, darüber was zu sagen. Die Worte, die Jesus hier spricht, die sind so groß, die sind so tief, dass es schon der Hammer ist. Und da stecken so viele, viele Aspekte drin, in dem, was Jesus hier betet, wie er mit seinem Vater redet, wie er mit seinem Gott redet. Und direkt am Anfang haut er einen ganz, ganz spannenden Satz raus. Als er betet, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott. Also wenn man jetzt mal überlegt, was ewiges Leben bedeutet, dann wäre da vielleicht erstmal die Definition, ja, ewiges Leben bedeutet irgendwie endlose Existenz. Das ist ewiges Leben. Also ewiges Leben ist etwas, was nicht endet. Aber Jesus definiert es hier und sagt, ewiges Leben bedeutet, dich zu kennen. Also das ist nicht einfach irgendetwas, womit man sein Leben verlängert. Ewiges Leben ist nicht etwas, was auf dieser Erde existiert. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Jesus hier unterstreicht. Er weiß es ja selbst, weil er kurz vor diesem Punkt steht, wieder zum Vater zurückzugehen. Und er sagt, ewiges Leben bedeutet nicht ewige Jugend oder endlose Jahre auf dieser Erde, sondern ewiges Leben bedeutet, Gott zu kennen. Das ist die Definition von ewigem Leben. Wir Menschen, man stellt sich das ja vor, in Filmen hört man das und irgendwelche Menschen suchen den Jungbrunnen und ewiges Leben und wir versuchen unser Leben zu verlängern. Das sind klägliche Versuche, weil ewiges Leben ist auf dieser Erde nicht zu finden, weil die Qualität des Lebens hier nicht das ist, wovon Jesus spricht, wenn es um das ewige Leben geht. Da geht es um eine ganz andere Qualität, nämlich um die Qualität, in der Gegenwart Gottes zu sein, ohne irgendwelche Filter, ohne irgendwelche Dinge, die uns behindern oder die das Bild von Gott irgendwie unscharf sehen lassen oder noch verschwommen, wie das oft auf dieser Welt ist. Und Jesus spricht in diesem Gebet ganz, ganz oft von einer Sache. Es ist euch wahrscheinlich aufgefallen oder hoffentlich beim Zuhören oder Mitlesen, es ist diese Herrlichkeit. Ja, dieses Wort kommt hier so oft vor, dass er von dieser Herrlichkeit spricht, die Gott ihm gegeben hat, die Gott selbst hat und dass er derjenige ist, der die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und wenn wir an den Anfang des Johannesevangeliums schauen, diese bekannten Verse, am Anfang war das Wort und ein paar Verse weiter, Vers 14, dort steht, er, der das Wort ist, Jesus Christus, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur er als einziger Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also die Herrlichkeit, von der Jesus hier spricht, das ist eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit bedeutet wörtlich übersetzt Abglanz und meint alle Eigenschaften Gottes. Wenn die Bibel von der Herrlichkeit Gottes spricht, dann ist damit gemeint Gottes Abglanz. Und wenn wir von Gottes Abglanz sprechen, dann geht es um die Summe seiner Eigenschaften. Alle Eigenschaften, die Gott besitzt, hat Jesus uns als Mensch offenbart. Quasi durch einen Filter, weil wir Gott nicht sehen können, da kommen wir später noch dazu. Aber das Spannende ist, an diesem Gebet, dass es viele Themen, die im Johannesevangelium präsent sind, zusammenfasst. Deshalb komme ich heute gar nicht so zu dem Thema, was eigentlich mein Plan war, wie du das gesagt hast, Alex. Wie können wir denn beten? Sonst wird die Predigt einige Stunden dauern, weil es so viele Punkte noch vorher gibt, die wichtig sind, bevor wir dazu kommen, wie wir denn beten sollen. Ist es schier unerschöpflich zu ergründen, wie Jesus gebetet hat und das zu verstehen. Das Thema im Johannesevangelium ist, Jesus ist der Sohn Gottes, der sich verherrlicht. Das lesen wir an ganz vielen Stellen, schon am Anfang. Ja, diese Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, das zieht sich durch das Johannesevangelium. Jesus, derjenige, der die Herrlichkeit Gottes offenbart, und er ist derjenige, der vom Vater geschickt worden ist. Das betont Jesus mehrmals in diesem Gebet und das ist auch das Thema des Johannesevangeliums. Also so ein bisschen ein Inhaltsverzeichnis von dem, was sonst so im Johannesevangelium steht, ist dieses Gebet Jesu. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Johannesevangelium auch öfters vorkommt, zum Beispiel Johannes 5, Vers 19, dass Jesus nichts tun kann, außer das, was er den Vater tun sieht. Also ganz deutlich wird, Jesus und Gott, die sind eins. Später kommt der Aspekt des Heiligen Geistes oder immer wieder in der Bibel dazu. Gott und Jesus und der Heilige Geist, die sind eins. Und diese Einheit, diese Gemeinschaft wird hier immer wieder betont. Was mich sehr beeindruckt hat, Jesus gliedert, oder dieses Gebet, zumindest wie es aufgeschrieben wurde, ist ja relativ klar gegliedert. Im ersten Teil geht es um Jesus selbst, dort betet er für sich. Ja, Jesus war auch Mensch. Er hat ganz persönlich zum Vater gesprochen, da ging es um ihn, um seine Sorgen, um das, was ihn beschäftigt. Später lesen wir auch noch, dass er betet, dass nicht der Kelch an ihm vorübergehen kann. Jesus hat ganz persönlich gebetet. Im zweiten Teil geht es um seine Jünger. Da betet er für die, die ihm anvertraut sind. Und im dritten Teil geht es um die, die noch einmal seine Jünger werden, aber nicht durch das Wort, was er spricht, sondern das Wort, was seine Jünger weitergeben. Also da finden wir so eine ganz strukturelle Einteilung eigentlich, wie Jesus hier betet. Und was mich fasziniert hat, ist das Bekenntnis Jesu zu den Menschen. Jesus, die Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit Jesu wird auch an dieser Stelle ganz, ganz deutlich. Er ist der Erschaffer und der Erhalter menschlichen Lebens. Und er sehnt sich nach den Menschen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Jesus betet hier für dich. Es ist einzigartig, dass ein Gott, der alles gibt, was er hat, der Mensch wird, um Gemeinschaft mit den Geschöpfen zu haben, die er selbst geschaffen hat. Ja, da könnte man das jetzt aufrollen und sagen, was ist das für ein seltsamer Plan? Das will ich heute gar nicht beleuchten, sondern einfach die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist. Jesus weiht sich selbst als Opfer für die Menschen, das drückt er auch nochmal aus. Vers 19. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Oder Luther oder Elberfelder übersetzt es mit heiligen. Ich heilige mich für sie oder ich heilige mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit geheiligt sind. Jesus weiht sich den Menschen. Das ist ja eine verdrehte Welt. Wenn es um die Götter in dieser Welt geht, dann geht es immer darum, dass die Menschen sich den Göttern weihen müssen, aber nicht, dass ein Gott sich für die Menschen weiht. Das ist eine unerhörte Botschaft. Und Jesus betet für alle die, in Vers 20, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin, also auf das Wort der Jünger hin, an mich glauben werden. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Jesus hat schon für dich gebetet, Jahrtausende bevor du überhaupt existiert hast. Jesus betet hier für die Menschen, die einmal an ihn glauben werden. Jesus betet für dich, bevor du überhaupt geboren wurdest. Und interessant ist auch, was er betet. Ja, das sind die Verse ab Vers 20 bis zum Ende. Er betet für dich, dass du Gottes Liebe erfährst und erkennst. Dafür betet er. Er sagt, an dieser Einheit, die ich mit dem Vater habe, soll die Welt erkennen, dass ich Liebe bin. So wie der Vater mich liebt und so wie ich den Vater liebe, das ist wahre Liebe. Und Jesus betet dafür, dass du genau das erkennst. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon erkannt hast. Wenn ja, dann liegt es an dem Gebet von Jesus. Er hat an dieser Stelle schon für dich gebetet. Und er betet auch dafür, dass du mit Jesus verbunden bist, wie Gott in sich selbst die perfekte Gemeinschaft ist. Gott hat in sich selbst die perfekte Gemeinschaft. Das ist das, was in diesem Gebet so krass zum Tragen kommt. Diese Verbindung zum Vater. Jesus kann nichts tun ohne den Vater. Und er betet dafür, dass wir mit ihm genauso verbunden sind, wie er mit dem Vater. Das ist sein Wunsch, das ist sein Gebet. Das ist ein ganz schön krasser Anspruch. Wenn ich zumindest in meinem Leben schaue und sehe, wie gestört diese Beziehung ist, wie diese Verbindung nicht immer da ist. Aber Jesus betet dafür, dass diese Verbindung so stark wird, wie das, was er mit seinem Vater erlebt. Und außerdem betet er auch noch dafür, dass wir als Christen so stark miteinander verbunden sind, wie er mit seinem Vater verbunden ist. Also das geht in zwei Richtungen. Ja? Einmal in die Richtung untereinander, dass Christen untereinander verbunden sind und dass wir ganz persönlich mit diesem Gott in der Vertikalen verbunden sind. Dafür hat Jesus gebetet. Das war ihm ein ganz wichtiges Anliegen. Und wenn man so an Ostern denkt, dann kommt meistens irgendwie dieser Satz so zum Tragen in der Geschichte, als Petrus Jesus verleugnet hat. Ja, ist ja auch eine Geschichte, die an Ostern stattgefunden hat. Petrus hat ihn verleugnet, Jesus hat es ihm vorher schon prophezeit. Und dann sagt er aber ihm später, als er ihn damit konfrontiert und sagt, Junge, du hast es nicht hingekriegt, ich habe es dir ja gesagt. Und wisst ihr, was er ihm da sagt? Lukas 22, Vers 32, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wisst ihr, Jesus geht noch einen Schritt weiter oder setzt noch viel grundsätzlicher an. Er hat für dich gebetet, dass dein Glaube überhaupt beginnt. Also Jesus betet nicht nur dafür, dass dein Glaube nicht aufhört, sondern er ist auch derjenige, der Initiator deines Glaubens, der schon vor 2000 Jahren für dich gebetet hat, dass dein Glaube überhaupt beginnt. Er hat dafür gebetet, für die Menschen, die einmal ihm nachfolgen werden. Und ich habe das eben schon so ein bisschen gestriffen. Ich war beim Vorbereiten dieser Predigt wirklich maximal überfordert, weil man hat ja so seine Agenda und man denkt so, ja, ich erzähle was über das Gebet und so, wie Jesus gebetet hat, können wir sicher was von lernen. Und mein Kopf ist schier explodiert, weil ich es nicht geschafft habe, das zu fassen, was hier alles drinsteht. Natürlich hätte ich jetzt sagen können, dann nehme ich halt nur die ersten drei Verse. Ja. Aber das wäre diesem Gebet auch nicht gerecht geworden. Und irgendwie bin ich nicht imstande zu erfassen, was Jesus hier betet. Ich lese die Worte, ich bin fasziniert, aber ich vermag es irgendwie nicht in der ganzen Tiefe zu ergründen. Diese Verbundenheit Jesu zu seinem Vater. Ist vielleicht ein bisschen so wie mit einem Smartphone. Ja, die meisten von euch besitzen so ein Ding. Man benutzt das Und da gibt es da faszinierende Apps und alles Mögliche, was man damit tun kann. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann versteht man das auch. Aber ich glaube, nicht ein Bruchteil von den Menschen, die hier sitzen, sind in der Lage zu erklären, wie das in der Tiefe funktioniert. Ja, da kann man, das sind Rechenleistungen, das ist mal früher mit zum Mond geflogen. Ja, das übertrifft das wahrscheinlich, was dieses Smartphone hier drauf hat. Wir benutzen das, sind irgendwie fasziniert, aber in der Tiefe können wir es nicht wirklich ergründen, wie das funktioniert. Und beim Smartphone ist das auch eine Sache, die völlig in Ordnung ist. Das müssen wir nicht bis in die Tiefe ergründen, warum das Display jetzt leuchtet. Und wenn es ein Problem gibt, dann wüsste man das gerne. Aber an sich ist es belanglos. Das reicht, wenn das ein paar Menschen wissen, die mir dann helfen, wenn ich wirklich ein Problem habe. Bei diesem Gebet von Jesus ist es aber anders. Da ist es eigentlich wichtig, dass wir das in der Tiefe ergründen, weil hier liegt der Schlüssel vergraben zu einer Beziehung zu Jesus, die wirklich stark ist, die fest ist, die tiefgründig ist, wie das, was Jesus erlebt hat. Ich möchte lernen, so zu beten, wie das Jesus getan hat, ohne dass ich das im Einzelnen jetzt aufschlüsseln könnte, was die genauen Punkte sind. Und Jesus spricht hier davon, dass wir seine Herrlichkeit erkennen sollen. Und er spricht auch davon, dass die Jünger seine Herrlichkeit erkannt haben. Und in Vers 13 betet er: Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bin, bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Jesus betet, dass seine Jünger mit Freude erfüllt werden. Also nicht mit Freude, sondern dass seine Freude sie ganz erfüllt. Ja, dieses Wort, was hier steht, das bedeutet so viel wie, das Glas ist randvoll. Das ist mit dieser Erfüllung gemeint. Also seine Freude füllt uns komplett aus, so wie ein Glas oder wie ein Gefäß randvoll ist. Das ist das Wort, was hier steht, was hier mit gemeint ist. Und ich habe mich gefragt, wenn Jesu Worte das sind, was in uns Freude hervorruft, die uns ganz erfüllt, wie viel dieser Worte, wie viel dieser Herrlichkeit Jesu ist in unserem Herzen? Und das meine ich jetzt ganz praktisch. Das meine ich ganz praktisch. Wie viel dieser Worte, die in der Heiligen Schrift stehen, sind in deinem Herzen? Oder anders ausgedrückt, wie viel von dem, was hier drin steht, kannst du auswendig? Ich glaube, ich habe das schon öfters erzählt, weil mir das so gut gefällt. In Englisch heißt auswendig lernen, to learn by heart. Mit dem Herzen lernen. Auswendig lernen ist bei uns eher, wenn man das Wort sagt, dann hat das eher so was Schulisches. Man muss oft rezitieren und wenn man das oft genug gelesen hat, vielleicht merkt man sich irgendwann und wenn es unwichtig ist, vergisst man das wieder. Im Englischen wird der Fokus aufs Herz gelegt und nicht so sehr auf den Verstand. Bei uns wird beim Auswendiglernen hier vor allem braucht man, das ist einer, der kann gut auswendig lernen, heißt, der hat ein gutes Gedächtnis und der hat eine gute Hirnleistung oder was auch immer. Aber im Englischen wird der Fokus aufs Herz gelegt. Und das finde ich irgendwie treffender. Die Herrlichkeit Jesu sehen, mit dem Vater verbunden sein, eins sein mit Jesus, das vergessen wir im Alltag. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, weil wir nicht mehr auswendig lernen. Das hat man vielleicht früher gemacht, heute sagt man, ich habe immer ein Smartphone und kann ja theoretisch jederzeit auf meine Bibel zugreifen. Aber das bleibt dann oft Theorie. Was ist in deinem Herzen, wenn du keine Freude hast und wenn es irgendwie schwierig ist? Wie viel Wahrheit ist in deinem Herzen? Und ich meine da bewusst diese Wahrheit, wenn Jesus sagt, meine Worte sind Wahrheit oder ich bin die Wahrheit selbst, sagt er an anderer Stelle, dann müssen wir diese Worte in unserem Herzen haben. Und nicht nur, es gibt ja dieses Sprichwort, in der Ausbildung habe ich das oft gehört, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ja, das ist auch vielleicht in manchen Dingen, kann man das so nehmen, aber wenn es um die Wahrheit geht, dann reicht es nicht zu wissen, wo es steht. Dann ist es wichtig, dass es in unseren Herzen ist. Deshalb frage ich dich ganz bewusst, wann hast du den letzten Bibelvers auswendig gelernt? Was ist der letzte Bibelvers, den du auswendig gelernt hast? Jesus spricht hier von dieser Freude, die uns ganz erfüllt. Und ich glaube, das kommt dann, wenn seine Wahrheit in unserem Herzen wirklich Wurzeln schlägt. Und ich bin da immer wieder fasziniert von den Jungschalern. Im Moment lernen wir da die Ich-Bin-Worte, was Jesus über sich selbst sagt. Und es ist für mich faszinierend, wie schnell sie das lernen und am nächsten Samstag das immer noch wissen. Ja. Man sagt immer, ja, Kinderherzen, die saugen das auf, aber das heißt nicht, dass wir damit aufhören, nur weil wir erwachsen sind und weil es vielleicht schwieriger ist, sich Dinge zu merken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wirklich die Herrlichkeit Jesu zu sehen, die Summe seiner Eigenschaften zu erleben und zu erkennen. Das passiert dann, wenn wir seine Wahrheit in unserem Herzen tragen. Und wisst ihr, Jesus drückt hier seine Sehnsucht aus, dort, genau dort zu sein, in unserem Herzen. Und er geht noch einen Schritt weiter in Vers 24. Das ist für mich der Lieblingsvers in dieser Passage, in diesem Gebet. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst. Jesus sehnt sich danach, dass wir in seiner Nähe sind. Er betet hier und bittet seinen Vater, dass die an ihn glauben, in seiner Nähe sind. Also Jesus geht in den Himmel und scheint diese Menschen dann zu vermissen. Also das ist das, was hier irgendwie deutlich wird. Und er sagt, ich will, dass diese, die du mir gegeben hast, ja, damit bist auch wieder du gemeint. Er spricht hier von denen, die noch an ihn glauben werden. Er sehnt sich danach, in unserer Nähe zu sein. Wisst ihr, deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben. Deshalb feiern wir Karfreitag. Er hat unsere Schuld getragen, damit wir in seiner Nähe wieder sein können und diese Herrlichkeit sehen können. Und was hier in ein paar Worten beschrieben ist, das ist weltbewegend. Mose wollte Gottes Herrlichkeit sehen und er konnte es nicht. Er konnte es nicht. Warum? Gott hat zu ihm gesagt, er hat sich das so sehr gewünscht. Er hat sich das so sehr gewünscht, er hat gesagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, wenn du meine Herrlichkeit siehst, musst du tot umfallen. Wir können Gottes Gegenwart nicht ertragen, weil die Summe seiner Eigenschaften nicht nur Gnade und Barmherzigkeit ist, sondern auch Zorn über Sünde. Zorn über das, was schlecht, böse und unvollkommen ist. Und durch Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ist es wieder möglich, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Jesus ist Mensch geworden, damit wir fähig sind, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und weil er sagt, ich nehme das Schlechte und Böse alles weg, dadurch, dass ich am Kreuz jämmerlich für dich verreckt bin. Das ist das, was Jesus getan hat. Er ist nicht einfach da hochspaziert. Er ist auch als Mensch jämmerlich am Kreuz verreckt für deine Schuld. Und ich glaube, es ist noch zu wenig drastisch ausgedrückt, was dort passiert ist. Und er starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Er hat für uns gebetet, als wir noch seine Feinde waren. Weil er gesagt hat, ich sehne mich so sehr nach diesen Menschen, obwohl sie unvollkommen sind, obwohl sie nicht so sind, wie es zu mir passt. Aber er sehnt sich danach und hat einen Weg geschafft. Und ich finde das so beeindruckend. Wisst ihr, man denkt ja manchmal bei sich selbst, jetzt muss ich noch mal mehr stille Zeit machen. Oder jetzt muss ich nochmal in den Gottesdienst gehen, weil man das als Christ so braucht, weil das gut für mich ist. Nein, in erster Linie sehnt sich Jesus nach Gemeinschaft mit dir. Wir gehen direkt so, ich mache das jetzt mal, weil letztendlich ist es ja gut für mich. Das ist schon wieder 2-3 Schritte zu viel. Es lohnt sich, diese Dinge zu tun, Bibel lesen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen, weil Jesus sich nach uns sehnt und nicht, weil uns das gut tut. Das wird uns dann natürlich gut tun, aber die erste Motivation ist Jesus, der sich nach uns sehnt. Und ein Gott, der sich danach verzehrt, mit dir Gemeinschaft zu haben, der starb am Kreuz für dich an Karfreitag. Er wurde verhaftet, geschlagen, gefoltert, verspottet. Warum das alles? Weil er sich sehnt nach dir. Er hat eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht und das wird durch dieses Gebet von Jesus, für mich zumindest, ganz, ganz stark deutlich. Jesus in seiner Herrlichkeit zu sehen, das ist die Botschaft für heute an Karfreitag und das wünsche ich euch, dass diese Sehnsucht, die Jesus nach dir hat, dass du sie erwiderst, dass das etwas ist, was du dir auch wünschst. Jesus in dir zu erleben, diese Verbundenheit mit dem Vater zu haben, das ist an Karfreitag erst möglich geworden. Und das ist auch für mich das, was über allem steht. Jesus hat gesiegt. Wir müssen heute nicht in einer Schockstarre und in einer künstlichen Trauer verharren, sondern Jesus hat das, was er getan hat, mit Freude getan. Und sein großes Ziel war es, mit dir wieder Gemeinschaft zu haben. Deshalb ist heute auch schon ein Tag, an dem wir feiern können und nicht erst am Sonntag, wenn Jesus auferstanden ist. Wir haben die Geschichte schon erlebt. Wir haben da einen gefühlsmäßigen Vorsprung. Für die Jünger war das damals nicht möglich. Die mussten das mit durchleiden ein Stück weit. Aber wir wissen, dass Jesus gesiegt hat. Müssen wir heute nicht zurückhalten, nur weil es erst am Sonntag ist. Es ist nicht wie an Weihnachten, dass man dann erst die Geschenke am 24. auspackt. Nee, das dürfen wir vorher schon, dürfen wir da schon sagen, was das große Geschenk ist. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für den Einblick in dein Herz. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht erfassen kann, was dort steht. Manche Sachen verstehe ich nicht. Manches bleibt mir ein Rätsel. Und nach anderen Dingen sehne ich mich und bin auch nicht ganz, ganz sicher, wie ich dorthin komme. Aber ich danke dir, dass du dafür betest, dass du für genau diese Dinge schon vor Jahrtausenden für mich gebetet hast. Und das freut mich. Das zeigt mir, wie sehr du mich liebst. Und ich danke dir, dass wir das erwidern dürfen, diese Liebe, die du uns entgegenbringst. Und ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst weiter dazu dient, dass wir diese Liebe erwidern, die du uns gezeigt hast. Und du hast nicht nur für uns gebetet, sondern du hast Taten folgen lassen und bist am Kreuz gestorben. Und dafür danke ich dir. Amen.